Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Ukraine steuert 2026 auf ihr fünftes Kriegsjahr zu. Der Konflikt hat Europa nachhaltig verändert, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Nach zahlreichen Verhandlungsrunden liegen nun mehrere Optionen auf dem Tisch. Doch wie hoch sind die Chancen tatsächlich, dass das neue Jahr einen Frieden bringen wird? Darüber und wie derzeit der Alltag in Russland und Belarus aussieht, spreche ich jetzt mit Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Bossart, nach all den diversen Treffen, Verhandlungen und Plänen verliert man leicht den Überblick. Wie ist es Anfang 2026 um ein Ende des Krieges in der Ukraine bestellt? Wie ist der aktuelle Stand?
Ja, ich würde sagen, eine sicherheitspolitische und auch eine militärstrategische Analyse der vorliegenden Friedenspläne derzeit der Administration Trump sowie der europäische Gegenvorschlag der sogenannten E3, das heißt Deutschland, Frankreich und Großbritannien, muss eigentlich zu einem überwiegend pessimistischen Ergebnis in Bezug auf die Chancen eines Friedens in der Ukraine kommen. Beide Ansätze scheinen mir strategisch unausgereift, da fehlt vieles. Ignorieren zentrale Sicherheitsinteressen sowohl der Ukraine als auch Russlands und dienen wohl eher innen- und bündnispolitischen Interessen als einer nachhaltigen Friedensordnung. Der Ukraine-Krieg kann ja nur vor dem Hintergrund langfristiger sicherheitspolitischer Entwicklungen in Europa verstanden werden. Die NATO-Osterweiterung seit den 1990er Jahren ignorierte russische Sicherheitsbedenken schon beinahe systematisch, obwohl Moskau diese früh und wiederholt artikulierte. Dazu kommen historische Traumata seitens der Russen, die bis heute das strategische Denken Russlands prägen. Ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine würde aus russischer Sicht eine existenzielle Bedrohung darstellen und Russland versuchte daher, diesen durch politische Mittel und später auch militärisch zu verhindern. Die Unterstützung der Rebellion im Donbass diente ja eben diesem Zweck und die Minsker Abkommen, die ja eigentlich eine Resolution des UN-Sicherheitsrats darstellen, ebenfalls. Der Westen hat durch seine wiederholten völkerrechtswidrigen oder zumindest umstrittenen Militärinterventionen in den vergangenen 25 Jahren seine Glaubwürdigkeit als Schiedsrichter verloren.
Wenn ich da kurz einhaken darf, es gibt ja das schöne Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. Im Ringen um einen Frieden, da wollen sich neben der Ukraine, Russland und den USA eben auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien einbringen. Kann das überhaupt funktionieren?
Das funktioniert nur, wenn der Westen sich auf eine gemeinsame und auch auf eine sinnvolle Linie einigen kann. Und das traue ich ihm im Moment nicht zu. Besonders kritisch sehe ich die Vorschläge, wonach die ukrainische Armee auf bis zu 800.000 Soldaten aufzurüsten sei, ohne dass diese in ein tragfähiges System von Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung eingebettet wird. Und das wäre eine gemeinsame Aufgabe der Europäer und der Amerikaner. Denn eine solche Armee ist für die Ukraine finanziell nicht tragbar und wäre abhängig von Finanzierung aus dem Westen. Sie würde ferner Russland zu dauerhafter militärischer Gegenrüstung zwingen, mit allen Gefahren, die daraus entstehen. Mir scheint, derzeit geht die Idee umher, man wolle die Ukraine als Bollwerk gegen Russland nutzen. Und das dient wohl vor allem westeuropäischen Machtinteressen, dient westeuropäischer Kräfteprojektion. Dazu kommt die Vernachlässigung zentraler Elemente der Minsker Abkommen in beiden Friedensplänen, die vorgelegt wurden. Dazu gehören Amnestie, Verfassungsreform und Minderheitenrechte. Da kommt dann noch seitens der Ukraine die Verfolgung mutmaßlicher Kollaborateure dazu, nationalistischer Fanatismus und die ungelöste Sprachenfrage. All das wäre ein Paket, das gemeinsam anzupacken wäre.
Es liegen ja, wie Sie richtigerweise gesagt haben, mehrere Friedenspläne auf dem Tisch. Einer aus Washington, dann von mehreren EU-Ländern. Die Ukraine hat nochmal andere Vorstellungen. Welcher Plan hätte denn Ihrer Meinung nach das größte Potenzial?
Ja, viel Potenzial sehe ich eigentlich bei keinem dieser Pläne, weil die Sicherheitsinteressen der Ukraine eben langfristig nicht genügend berücksichtigt werden und auch nicht berücksichtigt werden können, weil wohl kaum jemand in der Lage ist, glaubhafte Sicherheitsgarantien zugunsten der Ukraine abzugeben. Wer das will, der muss bereit sein, sich auf einen Krieg mit Russland einzulassen. Und das sind derzeit offenbar nicht einmal mehr die Vereinigten Staaten. Selenskis Friedensplan, 20 Punkte umfassend, sehe ich vor allem mal als Versuch, das westliche Interesse an der Ukraine um jeden Preis aufrecht zu erhalten, angesichts schrumpfender Bevölkerung, geschwächter Wirtschaft und begrenzter strategischer Bedeutung besteht die Gefahr natürlich, dass die Ukraine den Leichenfletterern aus Washington zur Verwertung preisgegeben wird. Militärische Forderungen in diesem Plan, EU-Beitrittsperspektiven und symbolische Themen, die er anschneidet, dienen wohl vor allem dazu, Europa und die USA politisch und finanziell zu binden. Da wollte Selenskyj allen etwas den Speck durch den Mund ziehen. Aber herausgekommen ist eine Art von Schlaumeierei, die langfristig keinen Fortschritt bringt.
Wie eingangs schon erwähnt, 2026 steuert die Ukraine in ihr fünftes Kriegsjahr. Als anfangs die ersten EU-Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, da hieß es, diese würden Moskau härter treffen als die Europäische Union. Ist das Stand heute der Fall? Ist das gelungen?
Nein, das denke ich nicht. Und es war symptomatisch für westliche Selbstüberschätzung, dass man glaubte, mit diesen Sanktionen Russland mal ebenso schnell an die Wand nageln zu können. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine entsprechende Aussage des deutschen Verteidigungsattachés in Moskau, Brigadegeneral Schwalb. Man hat auch geglaubt, man bringe Russland zur Not auch militärisch schnell einmal in die Knie. Und deshalb hat der Westen viel zu lange und einseitig auf wirtschaftliche und militärische Zwangsmaßnahmen gesetzt und es dabei versäumt, eigene Initiativen vorzulegen. Dazu kommt, dass in den Jahren nach 2014 Verhandlungsbereitschaft zunehmend als Zeichen der Schwäche interpretiert wurde. Und jetzt besteht eben die Gefahr, dass der Ukraine ein unausgereiftes Friedensabkommen aufgenötigt wird, das zukünftige Regierungen gar nicht einhalten können, das als Schmach empfunden wird und das geradezu zu einem Revanchekrieg einlädt. Ein überhastet erzwungenes Friedensabkommen ohne ernsthafte Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller wird keinen dauerhaften Frieden schaffen, sondern lediglich die Rahmenbedingungen für einen neuen Kalten Krieg festlegen oder die Ausgangslage für einen nächsten.
Wir sehen in deutschen Medien ja immer nur Bilder aus der Ukraine, selten oder fast gar nicht Bilder aus Russland. Wie gestaltet sich denn aktuell etwa der Alltag in Moskau?
Das Leben in Moskau geht eigentlich seinen gewohnten Gang, wozu gehört, dass sich die Stadt kontinuierlich weiterentwickelt. Ein wichtiger Indikator beispielsweise ist die Moskauer U-Bahn, die weiter ausgebaut wird und wurde mit neuen Stationen seit meinem letzten Besuch im Oktober 2024. Die Preise sind normal, von einem wirtschaftlichen Kollaps ist nichts zu spüren. Und um es vielleicht auch etwas humoristisch auszudrücken, auch die Waschmaschinen laufen immer noch mit ihren Mikrochips. Von einem Geist der Unzufriedenheit oder der Rebellion war nichts zu spüren. Aufgefallen sind mir die zahlreichen arabischen Touristen und aufgefallen ist mir, dass nach wie vor ukrainische Staatsbürger nach Russland einreisen können. Sie werden zwar an der Grenze streng überprüft und befragt, aber es ist möglich. Die Flughäfen von Moskau, vor allem Scheremetjewo im Norden, sind regelmäßig Drohnenangriffen ausgesetzt, aber das wird mit einem gewissen Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Ich habe ja das mitbekommen in meiner Unterkunft am Nordrand der Stadt. Beispielsweise war eine Nacht lang der Flughafen Scheremetjewo fast 4 Stunden geschlossen, bis die russische Flieger- und Drohnenabwehr auch noch die letzte Drohne abgeschossen hatte. Danach dauerte es 2 Stunden, bis sich der Betrieb wieder normalisierte, was ich als große logistische Leistung anschaue. Und ich kann mich doch an das Geschrei erinnern, als Drohnen unbekannter Provenienz über westeuropäischen Flughäfen gesichtet wurden. Und ich sage bewusst unbekannt, weil nicht einmal die deutsche Bundesregierung sich nach einer parlamentarischen Anfrage aus dem Bundestag über die Herkunft der Drohnen auslassen mochte.
Neben Sanktionen gegen Russland gibt es auch Sanktionen gegen Belarus, das mit Moskau verbündet ist. Sie selbst waren erst Mitte Dezember dort. Was können Sie über die Auswirkungen des Krieges auf Belarus berichten?
Ja, die halten sich in Grenzen. Im Gegenteil, mir scheint, es komme eine gewisse Normalisierung jetzt auf. Nach wie vor sind Deals auch oft möglich zwischen dem Westen und dem starken Mann in Minsk, Alexander Lukaschenko. Im Sommer beschaffte die staatliche belarussische Fluglinie 3 gebrauchte Airbus A330-200 via ein Drittland und setzt diese jetzt auf der Linie Minsk-Istanbul ein. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dies ohne Wissen und Billigung der Konzernleitung von Airbus in Toulouse erfolgte. Solche Flugzeuge werden ja technisch praktisch permanent überwacht. So ein Airbus kann man ja nicht einfach klammheimlich einem sanktionierten Betreiber verkaufen. Und da wird es auch kein Zufall sein, dass kurz danach die USA ihre Sanktionen im Bereich der Ersatzteile gegenüber der belarussischen Fluglinie lockerten, die ja eine Flotte von primär Boeing 737 betreibt. Also da wollten sich weder Europäer noch Amerikaner einen Wettbewerbsnachteil einhandeln. Und jetzt wurden jüngst auch die Sanktionen für Kalidünger aus Belarus gelockert. Belarus ist ja einer der großen auf dem weltweiten Markt für Kalidünger. Und das ist ja wichtig für die Produktion für Getreide. Und ein Ausbleiben der Lieferungen aufgrund von Sanktionen hätte dann auch ein gewisses Image-Risiko für denjenigen, der die Sanktionen ergreift. Im Gegenzug hat Lukaschenko politische Gefangene freigelassen. Von ihm gibt es halt nichts mehr gratis. Aber auch auf den Grenzübergängen zwischen Litauen und Belarus spürte ich jetzt dieses Mal eine gewisse Normalisierung. Der Umgang der litauischen Grenzbeamten mit den Reisenden, der ja in der Vergangenheit Anlass zu Klagen gab, war dieses Mal zivilisierter. Vielleicht ist das so ein Indikator für die Entwicklung in den nächsten Monaten. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Eine Einschätzung war das von Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte gerne.